Vielen Dank, Herr Professor Beckermann. Lassen Sie uns nochmal meine fünf Argumente betrachten, die meine erste Behauptung stützen. Erstens, Gott ist die beste Erklärung dafür, warum überhaupt etwas existiert. Die erste Prämisse dieses Arguments ist die Standardannahme der modernen Wissenschaft und ein Ausdruck des gesunden Menschenverstands. Gäbe es in Ihrem Vorgarten einen Baum, wäre es sowohl unwissenschaftlich als auch verrückt zu sagen, dass es keine Erklärung für seine Existenz gibt. Beckermann räumt ein, dass diese Prämisse für Dinge in dem Universum gilt. Aber er lehnt es ab, sie auf das Universum selbst anzuwenden. Doch warum eigentlich? Denken Sie zurück an mein Beispiel mit dem Ball im Wald. Ein bloßes Vergrößern des Balls trägt nichts dazu bei, das Bedürfnis nach einer Erklärung für seine Existenz zu beseitigen. Das Universum hat nichts an sich, das eine Erklärung aufschlöße. Deshalb setzt Beckermanns Ablehnung das zu Beweisende bereits zugunsten des Atheismus voraus. Zweitens, Gott ist die beste Erklärung für den Ursprung des Universums. Beckermanns Antwort lautet, dass das Universum einfach so, ohne Ursache und aus dem Nichts ins Dasein sprang. Diese Antwort ist buchstäblich schlimmer als Magie. Aus Sicht des Atheismus bestand nicht einmal die Möglichkeit der Existenz des Universums vor dessen Anfang. Wie konnte das Universum aber dann entstehen, wenn nicht einmal die Möglichkeit seiner Existenz bestand? Wenn das die Alternative zum Theismus ist, kann der Atheist das gerne glauben. Drittens, Gott ist die beste Erklärung für die feine Bestimmung des Universums. Beckermann erhebt den Einwand, dass sehr unwahrscheinliche Ereignisse immer wieder passieren. Das ist richtig. Aber wie William Dembski betont hat, ist es nicht nur die hohe Unwahrscheinlichkeit, die einen Rückschluss auf Design rechtfertigt, vielmehr ist es die Kombination aus hoher Unwahrscheinlichkeit plus einem unabhängig davon vorgegebenen Muster. Mal angenommen, es stellt sich heraus, dass alle Gewinner einer Lotterie Mitglieder der Mafia sind. Wären Sie da nicht ein bisschen misstrauisch? Gleichermaßen sind die fundamentalen Konstanten und Größen des Universums nicht bloß unfassbar unwahrscheinlich, sondern sie fügen sich in das unabhängig vorgegebene Muster der Bedingungen, die für körperliches, interaktives Leben notwendig sind. Und liefern uns dadurch einen Hinweis auf intelligentes Design. Viertens, Gott ist die beste Erklärung für objektive moralische Werte und Pflichten. Beckermann antwortet hierauf mit Platons Euthyphron-Dilemma. Allerdings haben Philosophen in der anglophonen Welt das alte Euthyphron-Dilemma längst begraben. Das Gute wird weder willkürlich von Gott gewollt, noch wird es ihm aufgezwungen. Vielmehr ist Gott selbst das Gute und sein Wesen äußert sich uns gegenüber in Form von Geboten, die unsere moralischen Pflichten begründen. Beckermann entgegnet, dass wenn wir gut als was Gott will, definieren eine derartige Aussage entweder zirkulär oder leer wäre. Damit verwechselt er moralische Semantik mit moralischer Ontologie. Wie Robert Adams betont hat, macht ein Theist, der das Gute mit Gott gleichsetzt, eine ontologische Behauptung über die Grundlage moralischer Werte. Und nicht eine semantische Behauptung über die Bedeutung des Wortes gut. Wenn Beckermann der Meinung ist, dass es möglich ist, objektive moralische Werte und Pflichten losgelöst von Gott zu begründen, dann lade ich ihn dazu ein, eine solche Theorie zu verteidigen. Mangels einer solchen Verteidigung scheint mir Gott die beste Erklärung zu sein. Fünftens, Gott ist die beste Erklärung für die historischen Tatsachen über Jesus von Nazareth. Ich habe dargelegt, dass es drei Fakten hinsichtlich des Geschicks Jesu gibt, die von einer breiten Mehrheit unter den Historikern anerkannt werden. Beckermann stellt diese drei Fakten unter Hinweis auf Inkonsistenzen, Datierungsfragen und der freien Genommenheit unserer Quellen in Frage. Diese allzu leichte Abweisung der Quellen für Jesus ist aus mindestens zwei Gründen fehlerhaft. Erstens, dieselben Faktoren haften praktisch allen Berichten der alten Geschichten an, sodass Beckermanns Ansatz unserem Wissen über die griechisch-römische Geschichte im Allgemeinen dem Boden entziehen würde. Zweitens sind sich die sorgfältig arbeitenden Gelehrten, die ich zitiert habe, dieser Faktoren bereits überaus bewusst und hatten sie somit bereits berücksichtigt, als sie zu ihren Schlussfolgerungen gelangten. Auf welcher Basis also verwirft Beckermann die Mehrheitsmeinung unter den Fachleuten für Geschichte im Hinblick auf diese drei Fakten? Er zitiert keinen Historiker, sondern einen Philosophen, Kurt Flasch, der weit davon entfernt ist, ein Experte in solche historischen Fragen zu sein. Die kontroverse Frage über Jesus ist somit dies: Wie erklärt man diese allgemein anerkannten Fakten am besten? Wie lassen sich diese Fakten plausibel erklären, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden sei? Diese fünf Argumente stellen zusammen eine starke kumulative Begründung dar, nicht bloß für einen Demiurgen, sondern für einen metaphysisch notwendigen Schöpfer und Designer des Universums, der das Paradigma moralischer Güte ist und sich in Jesus von Nazareth geoffenbart hat. Es gibt daher gute Argumente dafür, dass Gott existiert. Meine zweite Behauptung lautet, dass es keine vergleichbar guten Argumente dafür gibt, dass Gott nicht existiert. Hier lautet die Frage: Hat Beckermann gezeigt, dass es logisch unmöglich ist, dass Gott berechtigte Gründe dafür hat, Leid zuzulassen? Wie ich dargelegt habe, sein Argument scheint Folgendes anzunehmen. 1. Wenn Gott berechtigterweise Leid zuließe, dann implizierte dies eine konsequenzialistische Theorie der Ethik, wodurch Kants Imperativ verletzt würde. Als Erwiderung auf meine Gegenbeispiele zu 1 sagt Beckermann sinngemäß, dass Gott ein Spezialfall sei, weil er allmächtig sei. Sie und ich mögen die Folgen unserer Entscheidungen abwägen, wenn aber Gott dies tut, breche er Kants Grundsatz, weil er die Güte, die er will, herbeiführen könnte, ohne jegliches Leid zuzulassen. Beckermann erklärt, nur wenn es logisch unmöglich wäre, diese Güte ohne das entsprechende Leid zu erlangen, wäre eine Zulassung des Leides moralisch vertretbar. Diese fehlerhafte Aussage unterscheidet nicht zwischen dem, was für Gott logisch möglich ist, und dem, was für Gott machbar ist. Wenn Gott seinen Geschöpfen einen freien Willen gibt, dann sind Welten denkbar, die zwar logisch möglich sind, deren Erschaffung für Gott dennoch nicht machbar ist, weil die Menschen nicht freiwillig mit seinen Wünschen konform gehen würden. Die Freiheit des Menschen setzt also Gottes Fähigkeit, Welten zu verwirklichen, eine Grenze. Angenommen, es wäre so, wie ich es glaube, dass Gottes vorrangiges Ziel in der Menschheitsgeschichte darin besteht, so viele Menschen wie möglich freiwillig in eine ewig andauernde Heilsbeziehung mit ihm zu führen. Es ist logisch möglich, dass Gott solche Übel, wie Beckermann sie beschreibt, zulassen müsste, um dieses Ziel zu erreichen. Gott verletzt Kants Grundsatz nicht, denn er behandelt niemanden bloß als Mittel zum Zweck, sondern er möchte, dass jede von ihm geschaffene Person gerettet wird und er arbeitet darauf hin. Beckermann müsste aufzeigen, dass ein solches Szenario logisch unmöglich ist, was eine Beweislast auf seine Schultern legt, die so schwer ist, dass sie nicht zu tragen ist. Deshalb haben heute die meisten Atheisten die logische Version des Problems des Übels aufgegeben. In der Summe also, denke ich, haben wir für die Existenz Gottes bessere Argumente als gegen sie.
Herzlichen Dank, Professor Craig, für diese Klarstellung. Lassen Sie auch mich klarstellen, was ich gesagt habe und was ich nicht gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass das Universum ohne jede Ursache einfach so entstanden ist. Ich habe gesagt, dass wir mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass das so ist, weil es für den Grundsatz 2, alles was zu existieren beginnt, hat eine Ursache oder eine andere Erklärung, keine überzeugende Begründung gibt. In seiner ersten Erwiderung hat Craig gesagt, anzunehmen, das Universum sei ohne Ursache entstanden, sei absurd. In der zweiten Erwiderung formuliert er denselben Punkt nun so. Anzunehmen, das Universum einfach so ohne Ursache aus dem Nichts ins Dasein sprang, ist buchstäblich schlimmer als Magie. Aber auch das hilft nicht weiter. Denn es ändert nichts an der Tatsache, dass der Grundsatz 2 nicht analytisch ist und dass es für ihn auch keine andere a priori Begründung gibt und dass er selbst empirisch durchaus zweifelhaft ist. Es ist auch nicht richtig zu sagen, dass es unwissenschaftlich und verrückt wäre zu behaupten, dass Dinge existierten, für deren Existenz es keine Erklärung gibt. Tatsächlich gehört die Annahme, dass es für alles eine Erklärung gibt, nicht zu den Standardannahmen der modernen Wissenschaft. Was es gibt, ist allein die methodische Regel, versuche so lange wie möglich eine Erklärung für die Existenz jedes Dings zu finden. Doch diese Regel lässt es durchaus zu, dass wir am Ende langer wissenschaftlicher Untersuchungen dieses Bemühen aufgeben und zu dem Schluss kommen. In diesem Fall können wir keine Erklärung finden. Es spricht also alles dafür, dass es eine solche Erklärung tatsächlich nicht gibt. Ich denke, genau das ist der Fall bei der Entwicklung der Quantenmechanik. Schließlich, es gibt sehr wohl einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Dingen im Universum, so groß sie auch sein mögen. Entschuldigung, ich bin irgendwie ein bisschen... Nee, genau, das ist völlig richtig. Es gibt sehr wohl einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Dingen im Universum, so groß sie auch sein mögen, und dem Universum als Ganzen. Und darüber zu spekulieren, ob es vor dem Urknall zumindest die Möglichkeit der Existenz des Universums gab, hat wenig Sinn, solange es eine weit verbreitete Meinung ist, dass auch die Zeit erst mit dem Urknall entstanden ist. Damit wird jede Frage nach dem, was vor dem Urknall war, obsolet. Das Argument der Feinabstimmung hat Professor Craig so modifiziert. Es geht nicht nur darum, dass diese Feinabstimmung äußerst unwahrscheinlich ist, sondern auch darum, dass sich in ihr ein unabhängiges Muster zeigt. Ich kann hier kein Muster sehen, Auch beim deutschen Lotto müssen 7 Zahlen richtig gezogen werden, damit ein Hauptgewinn entsteht. Aber diese 7 Zahlen bilden kein Muster. Die Feinabstimmung des Universums ähnelt weniger dem Fall, dass alle Gewinner einer Lotterie Mitglieder der Mafia sind, als dem Fall, dass der Gewinner des Hauptgewinns gerade der Mensch ist, der den Gewinn am dringendsten nötig hat. Auch das mag sehr unwahrscheinlich sein, aber nichts spricht dagegen, dass dieses Ergebnis auf einem Zufallsprozess beruht. Da ich kein praktischer Philosoph bin, werde ich selbst hier keine Theorie zu einer nicht-theistischen Begründung für die Objektivität von Werten und Pflichten vorstellen. Ich kann nur noch einmal darauf hinweisen, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die an einer solchen Begründung arbeiten. Trotzdem noch eine Bemerkung. Craig sagt, dass Gottes Wille und also auch seine Gebote notwendigerweise so sind, wie sie sind, aber er kann keine Erklärung dafür geben, warum das so ist. Er kann zum Beispiel nicht sagen, Gott gebietet und wünscht das und das, weil es moralisch gut ist, denn diese Erklärung wäre tatsächlich auf fatale Weise zirkulär. Der nicht-theistische moralische Realist, der moralische Tatsachen für primitiv hält, sagt dagegen, die moralischen Tatsachen sind notwendigerweise so, wie sie sind, und auch er kann keine weitere Erklärung geben. Craig hat hier also keinerlei explanatorischen Vorteil. Sind die von Craig erwähnten vermeintlichen Tatsachen über Jesus historisch gesehen tatsächlich über jeden vernünftigen Zweifel erhaben? Craig sagt, dass die übergroße Mehrheit der historischen Fachleute diese Frage bejaht. Aber schon ein Blick in die Wikipedia, in der sich auch die wesentlichen Argumente pro und contra finden, zeigt, dass diese vermeintlichen Tatsachen bis heute eben äußerst umstritten sind. In einem Punkt hat Craig allerdings recht. Die Gründe für meinen Zweifel betreffen auch alle anderen Quellen, aus denen wir Informationen über die Antike zu erhalten hoffen. Und entsprechend ist die historische Forschung in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel vorsichtiger geworden, als sie früher war. Ein Beispiel. Caligula etwa wird von den antiken Quellen einhellig als wahnsinniger Gewaltherrscher beschrieben. Er galt also als psychisch krank. Viele heutiger Historiker sind jedoch der Auffassung, dass dies ein Zerrbild ist, das im Wesentlichen auf Mitglieder des römischen Senats zurückgeht, die von Caligula immer und immer wieder gedemütigt wurden. Allerdings ist die Lage nicht immer so düster wie im Fall Caligula. Es gibt durchaus auch Fälle, in denen voneinander unabhängige Quellen ein relativ klares Bild der jeweiligen Situation ermöglichen. Allerdings handelt es sich bei den Schriften der Evangelisten nicht um einen solchen Fall. Im Übrigen, Kurt Flasche ist keineswegs nur Philosoph. Er ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten Philosophiehistoriker der Zeit, der sich in allen Aspekten der historisch-kritischen Forschung bestens auskennt. Zum Problem des Übels. Craig sagt, Gottes vorrangiges Ziel in der Menschheitsgeschichte bestehe darin, so viele Menschen wie möglich freiwillig in eine ewig andauernde Heilsbeziehung zu ihm zu führen. Und zumindest sei es möglich, dass dies nur in einer Welt geschehen könne, in der es den Holocaust gibt, den Tsunami im Indischen Ozean im Jahre 2004 und die schreckliche Tat des Koch-Pilotens des Flugs Germanwings 4:95 im Frühjahr dieses Jahres. Doch das wäre nur dann ein gutes Argument, wenn klar wäre, dass eine Welt, in der sich viele Menschen freiwillig für eine Heilsbeziehung mit Gott entscheiden, in der aber andere Millionen Juden vergasen, in der bei einem Tsunami über 200.000 Menschen ihr Leben verlieren und in der Andreas Lubitz 149 unbeteiligte Menschen mit in den Tod reißt, besser ist als eine Welt, in der es keine freien Wesen, aber auch keinen Holocaust und keine Tsunamis gibt. Ich sehe nicht, mit welchem Recht man das behaupten kann. Im Übrigen betrifft Craigs Argument nur die moralischen, nicht die natürlichen Übel. Ein Kind, das niemandem etwas zuleide getan hat, stirbt in seinen ersten Lebensjahren qualvoll an einer unheilbaren Krankheit. Offenbar kann Gott dieses gerechtfertigterweise nur zulassen, wenn es ein höherwertiges Ziel gibt, das aus logischen Gründen nicht ohne das leidvolle Sterben dieses Kindes erreicht werden kann. Welches Ziel sollte das sein? Craig hat schon in seiner ersten Erwiderung angedeutet, das Ziel sei wohl, im ewigen Leben und in einer dauerhaften Heilsbeziehung zu Gott zu suchen. Aber ich sehe einfach die logische Beziehung nicht. Was sollte Gott daran hindern, dem Kind das ewige Leben und eine dauerhafte Heilsbeziehung zu ihm zu gewähren, ohne es vorher leiden und so früh sterben zu lassen? Ganz allgemein, in meinen Augen ist ein höherwertiges Ziel, das aus logischen Gründen nicht ohne das leidvolle Sterben dieses Kindes erreicht werden kann, tatsächlich unvorstellbar.
In meiner Abschlussrede möchte ich einige Fäden aus der Debatte zusammenführen, um zu sehen, ob wir nicht zu einigen Schlussfolgerungen gelangen können. Zunächst denke ich, haben wir einige gute Argumente für die Existenz Gottes gehört. Jedes meiner 5 Argumente zeigt, dass der Theismus eine bessere Erklärung für die jeweilige Tatsache bietet als der Atheismus. Ich habe jetzt nicht die Zeit, alle Argumente noch einmal durchzugehen. Doch lassen Sie uns die konkurrierenden Alternativen, die heute angeboten wurden, in Bezug auf jeden Punkt vergleichen. Zuerst die Frage, warum überhaupt irgendetwas existiert. Ich habe argumentiert, das kontingente Universum hat seinen Grund in einem metaphysisch notwendigen Wesen. Beckermanns Alternative? Das kontingente Universum existiert einfach, ohne Erklärung. Zweitens, der Ursprung des Universums. Ich habe argumentiert, es gibt einen persönlichen Schöpfer des Universums. Beckermanns Alternative? Vielleicht ist das Universum einfach so aus dem Nichts ins Dasein gesprungen. Drittens, die Feinabstimmung des Universums. Ich habe argumentiert, es gibt einen persönlichen Designer des Universums. Beckermanns Alternative? Als das Universum ohne Ursache ins Dasein gesprungen ist, war es einfach zufällig mit einer unfassbaren Präzision abgestimmt, sodass Leben möglich war. Viertens, objektive moralische Werte und Pflichten. Ich habe argumentiert, Gott ist die Grundlage für objektive moralische Werte und Pflichten. Beckermanns Alternative? Er vertritt keine alternative Theorie. Ja, als biologische Maschine scheint der Mensch keinen objektiven Wert oder Pflichten zu haben. Fünftens, die historischen Fakten über Jesus von Nazareth. Ich habe argumentiert, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Beckermanns Alternative? Er beteuert, dass der Großteil der Historiker, die zu diesem Thema veröffentlicht haben, sich im Hinblick auf die Fakten irrt. In jedem einzelnen Fall hat Beckermann entweder keine alternative Erklärung oder er bestreitet, dass es überhaupt Fakten gibt, die erklärt werden müssen. Und widerspricht so der Mehrheitsmeinung. Daher, so scheint mir, haben christliche Theisten gute Gründe für ihren Glauben. Gibt es denn vergleichbar gute Gründe dafür, die Existenz Gottes zu verneinen? Ich denke nicht. Was die logische Version des Problems des Übels angeht, konnte Beckermann nicht belegen, dass Gott kein moralisch ausreichenden Gründe dafür haben kann, das Böse zuzulassen. Die Kraft hinter seinem Argument ist schlichtweg emotional, nicht rational. Zudem hat es mich überrascht, dass Beckermann in seiner letzten Rede zum Ausdruck gebracht hat, dass er eine Welt ohne Willensfreiheit. Also eine Welt voller von Gott manipulierter Roboter und Marionetten gegenüber einer Welt mit Willensfreiheit und dem damit verbundenen moralisch Bösen bevorzugt. Das heißt, er bevorzugt das, was existenzialistische Philosophen als eine unauthentische Existenz bezeichnet haben, gegenüber einer authentischen Existenz, also einer Existenz mit all ihren frei wählbaren Möglichkeiten zum Guten oder zum Bösen. In einer Roboterwelt gäbe es kein moralisch Böses, aber es gäbe auch kein moralisch Gutes. Denn Willensfreiheit ist eine Voraussetzung für moralische Handlungen. Gemäß der christlichen Weltanschauung bietet Gott uns ein unvergleichliches Gut, Vergebung der Sünden, ewiges Leben und eine persönliche Beziehung mit ihm selbst, der das Gute schlechthin ist, wenn wir nur seine Gnade aus freien Stücken annehmen. Es ist durchaus möglich, dass Gott das moralisch und das natürlich Böse dazu verwendet, dass Menschen freiwillig zu ihm und zur Errettung kommen. Daher widerlegt das Leid in unserem Leben Gottes Existenz nicht, so schmerzvoll es auf emotionaler Ebene auch sein mag. Ja, eigentlich ist das Böse ein Beleg für Gottes Existenz. Hier das Argument. 1. Wenn Gott nicht existiert, existieren keine objektiven moralischen Werte. 2. Das Böse existiert. 3. Also existieren objektive moralische Werte. Manche Dinge sind böse. 4. Also existiert Gott. Auf emotionaler Ebene stellt somit das Böse die Existenz Gottes zwar in Frage, doch auf einer tieferen, philosophischen Ebene belegt es Gottes Existenz sogar. Zusammengefasst haben wir, wie ich finde, wesentlich bessere Gründe für den Theismus als für den Atheismus. In meiner Eröffnungsrede habe ich die Renaissance der christlichen Philosophie beschrieben, die gerade in der anglophonen Welt stattfindet. Es gibt positive Anzeichen dafür, dass diese Renaissance auch langsam in der deutschsprachigen Philosophie anbricht. Hier sind nur ein paar Werke, die kürzlich von bekannten deutschen Religionsphilosophen veröffentlicht wurden. Gerne stelle ich diese Referenzen auf meiner Website, wenn Sie daran interessiert sind. Ich bin dankbar für die Gelegenheit der Teilnahme an der heutigen Debatte und hoffe, dass Sie sie genauso genossen haben wie ich.
Wie stellt sich für mich am Schluss des Abends der Stand der Diskussion dar? Habe ich die These vertreten, das Universum ohne eine Erklärung existiert? Nein. Ich habe überhaupt nicht versucht, alternative Antworten auf die von Craig aufgeworfenen Fragen zu geben. Vielmehr habe ich versucht, die Argumente zu kritisieren, auf denen Craigs theistische Antworten beruhen. Die Argumente sind nicht überzeugend, da Craig für seine zentralen Prämissen eben keine stichhaltigen Begründungen geben kann. Stattdessen beruft er sich auf Alltagsintuitionen, die gerade hier nicht weiterhelfen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Insgesamt denke ich, dass wir über die Entstehung unserer Welt keine begründeten Aussagen machen können. Im Übrigen, die Erklärung, P ist der Fall, weil ein intelligentes, übernatürliches Wesen dafür gesorgt hat, dass P der Fall ist, ist immer möglich. Solche Erklärungen sind billig, sie sind zu leicht zu haben. Technisch gesprochen handelt es sich um Ad-hoc-Erklärungen, die nur akzeptabel wären, wenn es unabhängige Gründe für ihre Wahrheit gäbe, aber genau diese unabhängigen Gründe sehe ich nicht. Wenn wir uns den Zustand der Welt anschauen, wenn wir nirgendwo sehen, dass übernatürliche Wesen in den normalen Lauf der Welt eingreifen, was spricht dann eigentlich noch dafür, dass es solche Wesen gibt und dass sie unsere Welt erschaffen haben? Zu den historischen Tatsachen über Jesus von Nazareth. Craig sagt, ich würde der Mehrzahl der Fachleute vorwürfen, sich im Hinblick auf die Fakten zu irren. Für mich ist das eine mutige Behauptung, denn gibt es da jemanden, der Buch darüber führt, wie viele Fachleute welche Auffassung vertreten? Meines Wissens ist die Sache nach wie vor äußerst umstritten. So steht in einem recht neuen Sammelband neben dem Artikel »It is rational to believe in resurrection« völlig selbstverständlich der Artikel »It is not rational to believe in resurrection«. In einem Sammelband »Debating Christian Theism«, in dem auch Professor Craig mitgewirbt hat, genau dasselbe Bild. Auf der einen Seite gibt es einen Aufsatz über die Rationalität dieses Glaubens und auf der anderen Seite gibt es einen Aufsatz zur Irrationalität dieses Glaubens. Zum Problem des Übels. Habe ich gesagt, dass Gott statt eines Universums mit freien Wesen besser eine Welt mit Robotern und Marionetten hätte schaffen sollen? Nein. Die Pointe meiner Argumentation war, wenn Gott nur die Wahl hatte, ein Universum zu schaffen, in dem es einigen freien Wesen, nicht allen, gelingt, den Zustand ewiger Seligkeit zu erreichen, in dem aber andere Millionen Juden vergasen und in dem Tsunamis und Erdbeben zigtausende von Opfer fordern, oder, und das ist die andere Alternative, keine Welt zu erschaffen, dann hätte er besser keine Welt erschaffen. Craig sagt, es ist alles andere als unwahrscheinlich, dass Gott moralische und natürliche Übel dazu nutzt, dass Menschen freiwillig zu ihm und zur Errettung kommen. Ich kann nicht glauben, dass er diese Auffassung wirklich vertritt. Gott nutzt den Holocaust, um wen auch immer, die Ermordeten selbst, zur Errettung zu bringen. Er nimmt Millionen von Opfern in Kauf, um ein Ziel zu erreichen, das er in all seiner Allmacht doch auch so erreichen könnte. Ich bleibe dabei. 6 Millionen Holocaust-Opfer sind durch nichts zu rechtfertigen. Und ich kann nicht sehen, dass es sich hier nur um einen emotionalen Punkt handelt. Außerdem, ich komme auf einen Punkt zurück, den ich schon mehrfach erwähnt habe, ohne Zweifel ist die Welt, in der wir leben und in der es unbestreitbar viel Schönes und Bewundernswertes gibt, in anderer Hinsicht äußerst unvollkommen. Wenn man nach der besten Erklärung für diese Welt sucht, scheint mir daher nichts für die Annahme zu sprechen, diese Welt gehe auf einen allmächtigen, allwissenden und seine Geschöpfe liebenden Gott zurück. Vielmehr sehe ich nur 2 plausible Möglichkeiten. Entweder diese Welt wurde von einem Demiurgen, einem durchaus unvollkommenen Wesen geschaffen, oder diese Welt ist wie auch immer entstanden und hat sich seitdem ohne Eingriffe von außen allein aufgrund der in ihr geltenden Naturgesetze weiterentwickelt. In meinen Augen sprechen die besseren Gründe für die zweite Möglichkeit. Schließlich finden wir in unserer Alltagswelt, und ich hatte wenig Gelegenheit heute dazu noch weitere Ausführungen zu machen, auch sonst keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass es übernatürliche Wesen gibt, die in die Welt eingreifen. Alles in allem, in meinen Augen gibt es keine überzeugenden Argumente für die Existenz Gottes. Und der in vielerlei Hinsicht beklagenswerte Zustand unserer Welt sollte zumindest Zweifel daran wecken, dass sie von einem allmächtigen, allwissenden und seine Geschöpfe liebenden Gott geschaffen wurde. Trotz aller Meinungsunterschiede aber, auch ich möchte mich bei William Craig für eine sehr spannende und herausfordernde Debatte bedanken.
Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat und ihr euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.